Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christa Schäfer, guten Morgen. Wenn es nach den Staats- und Regierungschefs geht, dann hat die EU ihr Spitzenpersonal gefunden. Mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als neue Kommissionspräsidentin. Wie Europa damit umgeht, dazu gleich mehr. Seit einem Jahr gilt in Schweden, Ja heißt Ja. Wer also in dem Land vor dem Sex nicht eindeutig sicherstellt, dass der andere auch will, macht sich strafbar. Wir schauen auf die erste Bilanz der Gesetzgebung. Und 1941 wurden Juden in Rumänien nach Transnistrien deportiert. Eine Überlebende erzählt ihre Geschichte. Der dritte Teil unserer Reportagereihe. Dass Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker sein könnte, als Präsidentin der Europäischen Kommission, das war am gestrigen Nachmittag für viele eine Überraschung. Dabei stand von der Leyen zumindest schon fest:
Jeder und jede kann was für Europa tun. Wir können alle in unseren jeweiligen Positionen auch immer etwas tun für Europa.
Das sagte Ursula von der Leyen im April auf die Frage eines Journalisten, ob sie sich vorstellen könnte, ein wichtiges Amt in Europa zu übernehmen. Heute kommt die Ministerin laut dpa nach Straßburg, um für ihre Kandidatur als Kommissionspräsidentin zu werben, in den Fraktionen im Europäischen Parlament. Frage an unseren EU-Korrespondenten Paul Vorreiter: In welchen Fraktionen regt sich genau der Widerstand gegen die Personalie Ursula von der Leyen?
Der Widerstand gegen von der Leyen ist vor allem bei den deutschen Sozialdemokraten groß. Von Jens Geier, dem Chef der deutschen SPD-Abgeordneten im Europaparlament, da lesen wir, die Europa-SPD werde diesem Vorschlag auf keinen Fall zustimmen, mit Verweis darauf, dass das Spitzenkandidatensystem damit nicht berücksichtigt werde. Aber bei den deutschen Abgeordneten handelt es sich erstmal nur um 16 von 151 Abgeordneten. Und wenn wir uns die Aussage von Iratxe García, der spanischen Fraktionsvorsitzenden der S&D, durchlesen, da hört sich das Ganze schon wieder etwas vorsichtiger an. Da heißt es, man betrachtet das Personalpaket als tief enttäuschend. Allerdings, wie ich finde, offenlassend, ob damit der Wunsch verbunden ist, dass die Sozialdemokraten geschlossen gegen Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin stimmen sollen. Von den Grünen im Europaparlament, da hören wir, dass sie dieses Tableau als Hinterzimmer-Deal ablehnen, als grotesken Hinterzimmer-Deal, was vor allem aber auch deswegen nachvollziehbar ist, weil ja keiner der Top-Jobs in diesem Personalpaket an sie gegangen ist, was wiederum auch damit zusammenhängt, dass es keinen grünen Regierungschef gibt, der im Rat hätte Ansprüche anmelden können. In gewisser Weise ist das zumindest bizarr, dass die grünen Zuwächse, die es ja in einigen westeuropäischen Staaten gab, damit keine Rolle gespielt haben beim Rat, obwohl es ja eigentlich heißt, bei seiner Nominierung möchte der Rat ja das Wahlergebnis der Europawahl zumindest berücksichtigen.
Jetzt, inwiefern ist Ursula von der Leyen letztlich nicht nur ein Kompromiss, also der kleinste gemeinsame Nenner zwischen den Staats- und Regierungschefs?
Naja, also sie ist sicherlich ein Kompromisskandidat, weil es eben sowohl der Rat als auch das Parlament versäumt haben, sich hinter einem der Spitzenkandidaten zu versammeln. Es ist ja nicht möglich gewesen, sich hinter Franz Timmermans zu stellen, hinter Margarete Vestager, auch Manfred Weber. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, der kleinste gemeinsame Nenner, das klingt so ein bisschen despektierlich. Also eher ist es richtig, dass sehr viele Anforderungen gestellt werden, eben an dieses Amt der Kommissionspräsidentin. Es soll idealerweise jemand sein, der zwischen den EU-Regionen vermitteln kann, jemand mit Erfahrung, Kompetenz. Darauf hatte ja Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron auch sehr beharrt, gerade auch mit Blick auf Manfred Weber, dem er eben genau dies absprach. Auch sollte die EU-Kommission weiblicher werden. Das haben wir immer wieder gehört. Also diese Anforderungen lassen sich in der Personalentscheidung von von der Leyen schon auch gut zusammenlegen. Sie hat ja Regierungsverantwortung auf sich genommen. Sie ist in Brüssel geboren, lebte da, als ihr Vater bei der EU-Kommission arbeitete, spricht fließend Französisch, kennt die Arbeit in Brüssel, hat eine europapolitische Ausrichtung setzt sich ja unter anderem für eine stärkere gemeinsame Verteidigungsarbeit ein. Und sie war schließlich auch der Name, der für die osteuropäischen Staaten akzeptabel war. Die hatten ja am Tag zuvor Franz Timmermans unbedingt verhindern wollen, an der Spitze der Kommission den Sozialdemokraten, aus sicherlich auch nachvollziehbaren Gründen, denn Franz Timmermans, ein erklärter Verfechter des Rechtsstaatsprinzips, hat ja auch jahrelang da nicht locker gelassen gegenüber der polnischen PiS-Regierung, die mit ihrer Justizreform da den Ärger der EU-Kommission auf sich gezogen hatte.
Wie stehen denn Ihre Chancen, dass das Europäische Parlament Sie als Kommissionspräsidentin annimmt?
Na, das wird jetzt davon abhängen, wie sich die Dynamik im Europaparlament entwickelt. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Die Wahl von der Leyen soll ja in der zweiten Juli-Hälfte dann erfolgen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sich eine solche große kritische Masse unter den proeuropäischen Parteien bildet, die jetzt dieses Tableau komplett platzen lässt. Wenn von der Leyen abgelehnt würde, dann müsste der Rat innerhalb eines Monats einen neuen Vorschlag unterbreiten. Das würde mit einer gewissen Lähmung der Prozesse in der EU einhergehen. Gleichwohl, und das ist bei diesem Personaltableau schon bemerkenswert, es ist schon eine Kröte, die das Parlament hier schlucken soll. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass dieses intergouvernementale Prinzip sich durchgesetzt hat. Also etwas, wovon man eigentlich weg will, eben diese Hinterzimmerpolitik, diese einstigen Versprechen, die man ja hatte, Europa demokratischer zu machen, dem Parlament eine größere Rolle zuzusprechen. Das spiegelt sich in diesem Paket nicht wirklich wider, denn die Spitzenkandidaten sind marginalisiert und das Wahlergebnis nur dahingehend wiedergegeben, dass die stärkste Parteifamilie den Topjob erhält. Also hier wird es darauf ankommen, wie sich jetzt der Unmut im Parlament kanalisieren wird.
Jetzt hat sich vor ein paar Minuten das Europäische Parlament zusammengefunden, um sein Präsidium zu wählen. Welche Kandidatur gilt denn als aussichtsreich für das Amt der Parlamentspräsidentin oder des Parlamentspräsidenten?
Es gibt vier Kandidaten. Unter ihnen ist der Italiener David Maria Sassoli, der für die sozialdemokratische Fraktion antritt. Der Rat hatte ja dem Parlament gestern empfohlen, für die erste Hälfte der Legislatur den Sozialdemokraten das Amt zu übergeben, in der zweiten Hälfte dann wieder den Christdemokraten. Und Manfred Weber von der EVP hatte auch die Wahl des Sozialdemokraten empfohlen und stellt sich heute nicht zur Wahl. Da gibt es noch einen Kandidaten von Linken, Grünen und Rechtskonservativen. Aber dem Sozialdemokraten, würde ich sagen, kommt hier sicherlich die Favoritenrolle zu.
Sagt Paul Vorreiter, unser EU-Korrespondent in Brüssel. Vielen Dank. Wie es weitergeht mit den Spitzenpositionen in der EU, das können Sie natürlich bei uns im Programm weiterverfolgen, hier im Deutschlandfunk. So auch heute Abend in unserer Sendung zur Diskussion um 19.05 Uhr. Seit einem Jahr gilt in Schweden ein Gesetz, das dem Land weltweit Aufmerksamkeit gebracht hat. Das Zustimmungsgesetz, so die wörtliche Übersetzung, schreibt vor, dass Menschen dem gemeinsamen Sex ausdrücklich einwilligen müssen. Ansonsten macht man sie strafbar. Frauenrechtsorganisationen jubelten, als das Gesetz beschlossen wurde, weil Schweden ihnen zufolge mal wieder eine Vorreiterrolle einnimmt. Laut Kritikern ist die Gesetzgebung allerdings vor allem eins: Symbolpolitik, die wenig bringt. Wie das Zustimmungsgesetz nach einem Jahr in Kraft zu bewerten ist, dazu Viktoria Reit.
Die Nacht nach einer Party in Schweden im Spätsommer 2018. Eine Frau ist auf einem Sofa eingeschlafen. Als sie wach wird, ist ein Mann, den sie im Laufe des Abends mehrfach abgewiesen hatte, dabei, sie auszuziehen. Bevor es ihr gelingt, zu protestieren, dringt er in sie ein. Christina Vogt war Staatsanwältin in diesem Fall. Sie sagte dem schwedischen Rundfunk,
sie hat es nicht richtig geschafft, Stopp zu sagen, weil sie nicht dachte, dass das passieren könnte. Aber plötzlich ist es passiert, es ging sehr schnell. Aber es ist genug vorgefallen, dass er 2 Jahre Gefängnis bekommt.
Seit einem Jahr ist in Schweden ein Gesetz in Kraft, das die ausdrückliche Zustimmung vor dem Sex einfordert. Der Mann ist der Erste, der nach dem neuen Straftatbestand fahrlässige Vergewaltigung verurteilt wurde. Staatsanwältin Vogt.
Hätte man ihn nach der alten Gesetzgebung verurteilt, wäre er höchstens wegen sexueller Belästigung verurteilt worden und hätte vielleicht ein paar Monate Gefängnis bekommen oder eine Geldstrafe.
Der neue Straftatbestand führte bisher zu 94 Anzeigen. Das ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Die Fälle sind noch nicht alle bearbeitet und die Kriminalstatistik ist noch nicht fertig. Aber Medien berichten über mindestens 8 Fälle, in denen es zum Urteil kam. Die Sozialdemokratin Carina Olsson hat im schwedischen Parlament lange für das Gesetz gekämpft. Sie sagt,
det är oerhört viktigt att det blir en signal till hela samhället.
Es ist ein wichtiges Signal an die gesamte Gesellschaft, dass Sex freiwillig sein muss. Dass Urteile gefällt werden, ist wichtig. Aber genauso wichtig ist, dass die Gesellschaft und vor allem die Jugend informiert ist und dass es eine Änderung in der Einstellung gibt.
Für die Zustimmung muss kein Schriftstück aufgesetzt werden. Man muss auch nicht einmal ausdrücklich Ja zum Sex sagen. Als Zustimmung gelten auch Handlungen, zum Beispiel das aktive Mitmachen. Im Fall der Vergewaltigung auf der Party schlief die Frau auf dem Sofa. Sie war also weder in der Lage, Ja zu sagen, noch durch Gesten ihre Zustimmung auszudrücken. Einige alte Probleme bestehen weiter. Vergewaltigungen sind schwer zu beweisen und daran, dass der Staatsanwalt die Beweise erbringen muss, ändert sich nichts. Auch sind die Grenzen zwischen dem neuen Tatbestand der Vergewaltigung, die achtlos erfolgt, und der bisherigen mutwilligen Vergewaltigung haarfein. Die Staatsanwälte hoffen, dass das höchste schwedische Gericht Högsta Domstolen dazu Stellung nimmt und den Weg weist. Auch die 31-jährige Marlin ist zwiegespalten.
Ich habe tatsächlich so meine Zweifel. Ich glaube, in der Praxis hat das Gesetz keinen so großen Effekt. Aber es sendet wichtige Signale.
90% der schwedischen Frauen sind für das Gesetz. Bei den Männern sind es weniger, rund 2/3. 22% der Männer lehnen das Gesetz ausdrücklich ab. Auch Nilas Alakoski kommt das bekannt vor.
Unter allen Männern in meinem Freundeskreis bin ich der Einzige, der hinter dem Zustimmungsgesetz steht. Die allermeisten denken, dass es zu schwammig ist, seltsam, schwer zu definieren. Aber ich finde, es ist ganz schön eindeutig. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Hast du kein Ja, ist es keine Zustimmung.
Im schwedischen Reichstag gab es im letzten Jahr große Einigkeit bei der Einführung des Gesetzes. Es wurde ohne Abstimmung per Akklamation angenommen. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten hätten sich aber noch höhere Strafen gewünscht und mehr polizeiliche Maßnahmen bei Vergewaltigungen. Die Moderaten im Parlament hatten bezweifelt, dass die neue Gesetzgebung überhaupt zu mehr Urteilen führt. Die Sozialdemokratin Carina Olsson wendet ein.
Wir sehen, dass Urteile gefällt werden und es scheint so, als ob die Schwierigkeiten aller Kritik zum Trotz nicht gestiegen sind. Das Gesetz hat einen realen Nutzen.
So Carina Olsson von den Sozialdemokraten in Schweden. Viktoria Reit berichtete. Während des Zweiten Weltkriegs kämpfte Rumänien auf deutscher Seite gegen die Sowjetunion. Dabei fiel das Gebiet Transnistrien an Rumänien, mit verheerenden Folgen für die rumänischen Juden. Denn Hunderttausende von ihnen wurden ab 1941 vom rumänischen Staat nach Transnistrien deportiert. Die meisten überlebten das nicht. Sie starben an Misshandlungen, Zwangsarbeit, an Kälte und Hunger. Silvia Hochier gehört zu den Überlebenden der Deportation und spricht bis heute von diesem dunklen Kapitel der rumänischen Geschichte. So auch mit meiner Kollegin Laila Knüppel. Sie hat Silvia Hochier in deren nordrumänischen Heimatstadt Iași besucht.
Ich habe ihn vorbereitet. Ein paar Bücher.
Ihren Sessel hat sie in die Mitte des Wohnzimmers stellen lassen. Daneben auf dem Tisch liegen ordentlich sortiert Bücher über die Deportation der rumänischen Juden nach Transnistrien und über das Schicksal ihrer Familie. Silvia Hoschier hat sich vorbereitet, alles durchdacht. Die Wissenschaftlerin und Medizinerin hat das Gespräch wie eine Versuchsanordnung geplant.
Kann ich Ihnen irgendwie helfen?
Nein. Muss alles allein machen.
Sie lässt die Griffe ihres Rollators los und setzt sich langsam in ihren Sessel.
Wenn ich mache es nicht allein, geht es nicht.
Nun ist die 92-jährige Jüdin bereit, aus ihrem Leben zu erzählen.
Vielen Dank nochmal, dass Sie Deutsch mit mir sprechen.
Sogar auf Deutsch. Obwohl sie eigentlich geschworen hat, nie wieder diese verhasste Sprache zu sprechen.
Ich habe Ihnen gesagt, 30 Jahre habe ich nicht gesprochen Deutsch.
Sie wird ihr Leben erzählen, wie sie es möchte. Ordentlich, chronologisch, störende Fragen notfalls ignorierend.
Das bin ich.
Sie greift sich eines der Bücher, zeigt auf ein Schwarz-Weiß-Foto.
Das ist meine Großmutter mit meinem Großvater.
Sie haben gelebt, alle, die ganze Familie in Kampulung? Oder?
Ja.
Alle gemeinsam?
Ich will sagen, wir sind die vierte Generation.
Kampulung, deutsch Kimpulung, ein kleines Kurstädtchen in der Bukowina. Erst gehört es zu Österreich-Ungarn, nach dem Ersten Weltkrieg zu Rumänien.
In Kimpulung waren Rumäner, Ukrainer, Juden und Deutsche.
1940, Silvia Hoschier ist gerade in die 8. Klasse gekommen, übernimmt Diktator Ion Antonescu die Macht und verbündet sich mit dem NS-Regime. Rassengesetze erschweren das Leben der Juden. Silvia darf nicht mehr zur Schule gehen.
Das war noch der Anfang. Nachdem mussten wir einen gelben Stern tragen. Wir durften nur ein paar Stunden in der Stadt gehen.
Am 22. Juni 1941 trat Rumänien auf deutscher Seite in den Krieg gegen die Sowjetunion ein. In rumänischen Städten kommt es zu Pogromen.
Man hat uns deportiert. Darf kein Jude mehr in Kimpolung sein.
Zehntausende Juden aus der Bukowina werden zunächst mit Güterzügen ins damalige Transnistrien gebracht. Auch Silvia und ihre Familie, ihre Großeltern, Eltern, ihre ältere Schwester.
Anfang hat man uns kontrolliert, ob wir etwas Gold haben, Geld haben. Das Geld wurde weggenommen und das Schwerste war, man hat uns alle Papiere weggenommen. Ich habe nicht mehr existiert.
Viele der Juden werden in Konvois auf lange, qualvolle Todesmärsche gezwungen. Raub, Misshandlungen und willkürliche Erschießungen sind an der Tagesordnung. Wer überlebt, wird auf über 100 Orte verteilt. Dörfer und Kleinstädte, aus denen einheimische Juden bereits geflohen, von den deutschen Einsatzkommandos vertrieben und ermordet worden waren. Silvia, ihre Schwester und den Eltern gelingt es, auf eigene Faust weiterzureisen. Sie gelangen schließlich nach Tschurin. Die Großeltern aber müssen sie zurücklassen.
Und meine Großeltern, in 3 Monaten sind sie gestorben. Deren Grab habe ich nicht gefunden. Sicher in einem Massengrab. Ich habe ihn nicht gefragt. Sie wollen etwas Kaffee?
Silvia Hoschier entschließt sich, ihrem Besuch Kaffee anzubieten. Es fühlt sich an wie ein Vertrauensbeweis. Sie ruft per Handy ihre Haushälterin, die irgendwo in den Hinterzimmern verschwunden ist, weist sie an, welches Porzellan sie zu nehmen hat. Die 92-Jährige dirigiert ihre Welt, notfalls per E-Mail und Telefon.
Kalter Kaffee ist nicht gut.
Dann erzählt sie weiter von ihren Jahren in dem kleinen Ort Tschurin, der heute zur Ukraine gehört. Eine ferne Welt, in der das Leben aus Hungern, Frieren, Warten und Überleben bestand.
Wir haben in einer Wohnung ohne Wasser, ohne Licht. Das war so, dass man soll sterben, nicht leben. Es war sehr schlecht. Und die Kälte, man hatte keinen Ofen. Es war ein Ghetto, welches war von rumänischen Soldaten kontrolliert. Die Menschen sind sehr rasch gestorben. Das ist von meiner Schwester geschrieben.
Silvia Hoschier greift nach einem der Bücher, die neben ihr liegen. Ihre ältere Schwester hat damals Tagebuch geführt. 16. Juli 1942. Warum haben wir keinen Mut zu sterben, schreibt die junge Frau. Sind wir zu feige? Wie viele sind bisher gestorben? Wie viele werden noch sterben? Wie viele Talente werden verloren gehen? Und das ist die Zivilisation des 20. Jahrhunderts.
Wir haben Glück gehabt. Wir waren alle 4 im Leben geblieben.
Silvias Eltern, sie und ihre Schwester überleben. 1944 wird der Ort von der Roten Armee eingenommen. Die Familie kehrt nach Rumänien zurück, beginnt sich ein neues Leben aufzubauen.
Da bin ich nach der Abitur.
Kick, sieht sie aus.
Da bin ich bei Arbeit.
Später sei sie auch viel gereist.
Kiew, ich war in Moskau.
Und zeigt Reiseandenken, wie beispielsweise einen alten DDR-Fotoapparat.
Das muss man geben in einem Museum.
Nach Israel oder in ein anderes Land auszuwandern, wie viele andere Juden aus Rumänien, das sei für sie aber nie in Frage gekommen.
Ich konnte nicht mehr wegfahren von einem Platz. Wie viel Mal ich wollte mich in eine andere Stadt fahren, da habe ich mich an Transnistrien erinnert. Wie wir sind weggefahren von Kimpolung. Das bin ich.
Vor 6 Jahren ist sie noch mal ins frühere Transnistrien gereist.
Dieses Häuschen.
Das Häuschen, in dem sie einst hungerte und fror, stand noch da. Genauso wie damals. Drumherum eine blühende Wiese.
Ein Beitrag von Laila Knüppel. Ihre gesamte Reportagereihe darüber, wie Rumänien seine Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg aufarbeitet, können Sie im Deutschlandfunk hören. Am Samstag um 11.05 Uhr in Gesichter Europas. Jetzt folgen die Nachrichten und im Anschluss geht es weiter mit Tag für Tag und meinem Kollegen Levin Aktoprak. Eines seiner Themen, die größte Pagode in Europa. Das war Europa heute mit Christoph Schäfer. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.